Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Als erster Grossverteiler hat Denner den Kampf gegen Espresso aufgenommen und eigene Kaffeekapseln verkauft, die auch in die Espresso-Maschine reinpassen. Der Espresso-Redakteur Simon Thierry zeigt an dem Beispiel Denner, wie in den verschiedenen Episoden von Star Wars, vom Krieg der Sterne, tobt auch so einen Krieg der Kapseln ewig hin und her.
Wir schreiben das Jahr 2010, Dezember, das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gang. Kaffeemaschine nach Kaffeemaschine geht über den Ladentisch. Die Firma Nestlé ist mit ihrem System Nespresso der hell leuchtende Stern am Kaffeehimmel. Fast 3 Milliarden Franken werden weltweit mit den Kaffeekapseln umgesetzt. In der Schweiz läuft das Geschäft, als es nur so eine Freude ist, bis dennoch auf die Bühne kommt. Denner bringt nicht nur billigere Kaffeekapseln auf den Markt, die in Nespresso-Maschinen reinpassen. Denner hat auch noch die Frechheit, den Nespresso-Slogan «What else?», Schweizerdeutsch als «Was sonst?» für die Werbung zu brauchen. Aber Nespresso gewinnt die erste Schlacht. Ein Gericht in St. Gallen verbietet Denner den Verkauf der Kapseln, bis es zu einem definitiven Gerichtsentscheid kommt. Denner gibt sich zu diesem Zeitpunkt im Januar 2011 noch kämpferisch.
Wir sind der Meinung, dass wir keine Markenrechte von Nestlé oder Nespresso mit unserem Produkt verletzen.
Im Frühling 2011, im März, ziehen neue Gewitterwolken am Nespresso-Himmel auf.
Denner darf nun doch Kaffeekapseln verkaufen, die in Nespresso-Maschinen passen. Ein Gericht in St. Gallen hat eine superprovisorische Verfügung aufgehoben, die Nestlé gegen diesen Verkauf erwirkt hatte.
Heisst das, das Gericht St. Gallen hat entschieden, zugunsten von Denner, zugunsten auch von 25 Mitarbeitern, die selber mal schon entlassen worden sind. Sie hätten die neue Denner-Kapseln müssen produzieren. Also hat man die wieder eingestellt. Nespresso akzeptiert aber den Entscheid aus St. Gallen nicht und zieht das Urteil ans Bundesgericht weiter. 3 Monate später, Sommer 2011. Das Bundesgericht schickt das Urteil wieder auf St. Gallen zurück. Ein Teilsieg für Nespresso. Ob Denner allerdings jetzt die Kapseln wieder aus dem Verkehr nehmen muss, das bleibt zuerst unklar, sogar bei Denner selbst.
Wir haben den Entscheid jetzt einmal zur Kenntnis genommen. Wir analysieren zurzeit die Situation auch mit unseren Anwälten und warten auf eine schriftliche Bestätigung des Entscheidens und auch der Konsequenzen, die damit verbunden sind.
Der schriftliche Entscheid vom Bundesgericht wird am Freitag im Juli 2011 verschickt. Im Entscheid steht, dass Denner ab sofort keine Kapseln mehr verkaufen darf. Also kommen die Kapseln wieder aus den Denner-Gestell raus. Im Urteil steht aber auch drin, dass das Verbot nur vorübergehend ist und das Gericht St. Gallen selber entscheiden darf, wie lange das Verbot zählt. Genau das Gericht entscheidet im August 2011 wieder auf die andere Seite. Etappensieg für Denner. St. Gallen entscheidet, dass Denner wieder Kapseln verkaufen darf und Denner macht das auch bis heute weiter, das Verfahren selber. Ist aber noch lange nicht abgeschlossen.
Ja, der Krieg von den Kaffeekapseln, der geht vermutlich noch ein paar Lichtjahre weiter. Und das juristische Hin und Her, das ist ja so kompliziert, dass man eine Doktorarbeit oder wahrscheinlich gerade ein paar darüber schreiben könnte. Der Professor Cyril Rigamonti von der Uni Bern, der hat so ungefähr das gemacht. Er referiert nämlich an der Uni zu dem Nespresso-Streit, kann uns also genauer sagen, was dahinter steckt. Der Simon Thierry hat darum mit ihm geredet.
Herr Rigamonti, in so einem Prozess werden Hunderttausende von Franken ausgegeben. Es ist hin und her. Und am Schluss geht es effektiv, je nachdem, auch darum, ob so eine Kapsel da Löchle hat oder nicht. Ist das verhältnismässig?
Ja, es geht natürlich nur vordergründig um die Frage, ob das Kapsel da Löchle hat oder nicht. Es geht letzten Endes um wesentlich mehr, wirtschaftlich wesentlich mehr. Es geht um die Frage, ob auf der einen Seite ausschließliche Rechte bestehen, ob man also Konkurrenten kann ausschliessen vom Markt für die Kapseln. Und darin liegt natürlich ein gewisser wirtschaftlicher Wert. Und die Löchli oder nicht, ist dann eigentlich nur die juristische Kondensation von dieser Frage. Aber es geht um wesentlich mehr.
Das geschilderte Beispiel Denner ist seint. Es ist jetzt in den letzten Wochen sind noch zwei andere Fronten aufgegangen. Mikromachtkapseln, Fustmachtkapseln. Die sind völlig unterschiedlich behandelt worden. Gegen Fust ist sofort vorgegangen worden. Die haben das nur zwei Tage können in der Gestelle haben. Mikro kann momentan die Kapseln immer noch verkaufen. Warum ist das so?
Ja, also bei Fust, da haben sie recht, Egatio, und es ist ein Verfahren angehoben worden und das ist verboten worden vom Gericht. Bei Migro ist schon gar kein Verfahren angehoben worden, also dort, wo kein Kläger da, kein Richter, dürfen die weitermachen.
Warum ist das so? Haben Sie da eine Idee, warum die dürfen weitermachen?
Das ist schwierig zu sagen. Das hängt davon ab, wie der Kläger, also das wäre da vor allem Nespresso, wie die das abschätzen, wie die Kapseln von dem Migro sich verhalten zu ihren Schutzrechten, die sie haben.
Stichwort, es sind Verfahren hängig. Bei Denner ist das so, bei Fust ist das so, bei Migro nicht oder noch nicht. Geht das jetzt einfach immer so weiter? Was meinen Sie da? Oder hat das denn der Kaffeestreit, der Kapselstreit, hat er irgendwann mal ein Ende?
Ja, irgendwann hat er schon mal ein Ende. Irgendwann mal werden die Verfahren entweder einvernehmlich beigelegt oder sie werden definitiv entschieden werden. Es ist aber eine Frage von der Zeit und wo da noch jetzt läuft und in dem Moment wissen wir jetzt noch nicht, wann das absehbar ist, dass eben die Verfahren ein Ende finden.
Das kann also noch wochenlang oder sogar monatelang gehen. Der Cyril Rigamonti, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern, ist das gewesen. Aber so viel Juristerei könnte man glatt vergessen, für was die Kapseln eigentlich da sind, nämlich zum Kaffee machen. Unsere Redaktionskollegen vom Konsummagazin Kassensturz auf SF1 haben getestet, welche Kaffee aus Kapseln Konsumenten am liebsten haben. Der aus der Original-Nespresso-Kapseln oder der aus den Kapseln von Denner, Migro oder Fust. Und Gunne hat in dieser Blinddegustation nicht etwas Original. Nein, Gunne haben die Kapseln von der Migro. Die grosse Kaffeedegustation vom Kassensturz, die können Sie schauen auf drs1.ch unter Espresso.
Espresso.
1000 Personen. Das entspricht der Einwohnerzahl von einer kleineren Gemeinde. 1000 Personen. So viel werden jedes Jahr in der Schweiz auf dem Fußgängerstreifen von einem Auto angefahren. Und 25 von diesen Fußgängern überleben den Unfall nicht. Besonders schlimm war es im letzten Winter mit diesen Unfällen auf den Fußgängerstreifen. Das Konsummagazin Espresso hat darum hier auf DRS1 die Sicherheit am Fußgängerstreifen auch schon zum Thema gemacht. Der Kanton Zürich, der will die Unfälle nicht einfach so hinnehmen, weil die Autofahrer gerade bei Nacht und Nebel die Fußgänger besonders schlecht erkennen, will Zürich in einem Test herausfinden, was Fußgängerstreifen in der Nacht sicherer machen können. Die Espresso-Redaktorin Nicole Ross sagt Ihnen, wie der Test funktioniert.
Zum herauszufinden, was ein Fußgängerstreifen sicherer macht, hat der Kanton Zürich zusammen mit der Kantonspolizei im Zürcher Unterland eine Teststrecke eingerichtet. Auf den Fußgängerstreifen werden unterschiedliche Massnahmen ausprobiert. Einmal ist es ein grosses Hinweisschild, das auf den Fußgängerstreifen aufmerksam macht. Beim nächsten hat man eine LED-Beleuchtung installiert und beim dritten hat man der Markierung reflektierende Swarovski-Steine beigemischt. Und den vierten Fußgängerstreifen hat man mit einer normalen Strassenlampe beleuchtet. Besser als all die aufwendigen baulichen Massnahmen wirkt aber etwas ganz anderes, sagt der Leiter der Zürcher Verkehrspolizei, der Uli Zölli.
Es hat sich tatsächlich herauskristallisiert, dass der Leuchtbändel, den man ums Bein oder um den Arm machen kann, dass der offenbar sehr gut ankommt. Sowohl bei den Fußgängern als auch bei den Autofahrern, die den sehr gut sehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir festgestellt haben, dass die LED-Lampen, wo wir angebracht haben, aus Testgründen, dass die eigentlich relativ schlecht wahrgenommen wird.
Hightech bringt also relativ wenig im Vergleich zum simplen Leuchtbändel. Das findet der Pascal Regli vom Verband Fussverkehr Schweiz nicht überraschend.
Wenn wir die Situation in der Nacht anschauen, dann ist es sicher so, dass mit Beleuchtung oder auch Swarovski-Perlen die Situation entsteht, dass der Fußgängerstreifen an und für sich besser wahrgenommen wird. Aber der Fußgänger selber wird damit noch nicht ganz richtig besser wahrgenommen.
Trotzdem, der Pascal Regli findet es gut, dass der Kanton Zürich Fußgängerstreifen in der Nacht besser sichtbar machen
Wir weisen aber auch immer wieder darauf hin, dass natürlich auch ein grosser Teil der Unfälle auch während dem Tag passiert und man eigentlich die Gesamtsituation von Fußgängerquerungen müsste anschauen, sodass man insgesamt eine sichere Situation für die Querung von Fußgängerinnen und Fußgängern schaffen kann.
Eine bessere Beleuchtung oder reflektierende Steinchen nützen am Tag nämlich nicht viel. Fussverkehr Schweiz fordert darum, dass man bei jedem Fußgängerstreifen eine maßgeschneiderte Lösung sucht.
Was man weiss und was auch gesichert ist, ist, dass man sagen kann, dass Mittelinseln in der Mitte der Fahrbahn doch einen grossen Sicherheitsgewinn auch bringen für die Fußgängerinnen und Fußgänger.
Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass die Hälfte der schweren Unfälle auf der zweiten Fahrspur beim Fußgängerstreifen passiert. Und wenn es Inseln hat, dann kommt man sicherer über die Strasse. Warum gibt es denn nicht mehr solche Inseln? Nochmal der Pascal Regli vom Verband Fussverkehr Schweiz.
Es ist aber so, dass der Einbau von so einer Mittelinsel halt etwas kostet. Und manchmal hat man auch das Gefühl, ja, das ist etwas, wo dann den Gemeinden und Kantonen vielleicht einfach noch etwas zu teuer kommt als Lösung.
Ja, das liebe Geld. Ja, wenn wir unterdessen ein Stückchen älter geworden sind, als Fußgänger ist es für uns immer noch am sichersten, wenn wir uns als Sprüchli aus dem Kindergarten halten, warten, schauen, hören, erst dann laufen. Sie hören das Konsummagazin Espresso auf DRS 1. In 23 Minuten ist es 9 Uhr. Abgemacht ist abgemacht, sagt man so schön. Wenn es eine Abmachung ist, die Sie schwarz auf weiß haben, in einem schriftlichen Vertrag, dann ist der Fall meistens klar. Was gilt aber, wenn man etwas nur mündlich abgemacht hat?
Stimmt das so?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Ja, und eine von den Hörerinnen, die hier fragen, ist Espresso-Hörerin Ursula Bangerter aus Gerlafingen im Kanton Solothurn. Und in ihrer Rechtsfrage an unsere Rechtsexpertin Doris Longo geht es genau um so eine mündliche Abmachung.
Mein Sohn wollte eine Wohnung mieten. Vom Vermieter hat er die mündliche Zusage erhalten. 3 Wochen vor Zügeltermin wurde ihm nun gesagt, die Wohnung sei jemand anderem vermietet worden. Ich habe immer geglaubt, auch mündliche Zusagen seien bindend. Frau Slongo, was gilt?
Frau Bangerter hat recht, wenn sie sagt, dass eine mündliche Zusage respektive ein mündlicher Vertrag auch gültig ist. Wenn eine von beiden Seiten aber beim Abschluss von der mündlichen Vereinbarung gesagt hat, dass der Vertrag noch schriftlich gemacht wird, dann ist die Frage, ob die beiden Seiten sich schon gebunden fühlen mit der mündlichen Abmachung oder ob der Vertrag erst dann soll gelten, wenn man ihn schriftlich unterschrieben hat. So wie die verbangerte Situation schildert, ist der schriftliche Vertrag nur noch als Bestätigung für die mündliche Abmachung gedacht gewesen. Das heisst, die beiden Seiten haben sich vorher schon bindend geeinigt. Der Vertrag ist also vorher mündlich schon zustande gekommen. Und das bedeutet, dass der Vermieter den Vertrag gebrochen hat, wenn er danach die Wohnung einem anderen Mieter vermietet. Und das wieder bedeutet, dass der Vermieter am Sohn der Verbangerter muss Schadenersatz zahlen. Damit keine Überraschungen passieren, rate ich, dass Mieter und Vermieter bei einer Neuvermietung mündlich deutlich abmachen, ob man sich schon will bei der mündlichen Zusage gebunden fühlen oder erst dann, wenn der Vertrag schriftlich gemacht ist. Und dem Mieter rate ich, dass er so eine Abmachung, dass man sich schon mündlich gebunden fühlen will, schriftlich gegenüber dem Vermieter bestätigt.
Kurz, es ist also wichtig, dass Sie bei einem mündlichen Vertrag Klartext reden. Sind Sie in einer Alltagsfrage unsicher, ob Sie im Recht sind oder nicht? Zögern Sie nicht, gehen Sie im Internet auf drs1.ch unter Espresso. Dort hat es ein Formular, wo Sie Ihre Rechtsfrage direkt reintöckeln können. Oder sonst schreiben Sie Ihre Frage kurz und bündig auf eine Postkarte an die Adresse Schweizer Radio und Fernsehen, Espresso Rechtsfrage, Postfach 80. 52 Zürich, Schweizer Radio und Fernsehen, Espresso Rechtsfrage, Postfach 80 52 Zürich. Jede Woche wählen wir dann eine von diesen Fragen aus und unsere Rechtsexpertin Doris Longo beantwortet sie dann da auf DRS1. Und Doris Longo, die hat durchaus auch gerne Fragen, wo sie ein bisschen etwas dran zu catchen hat.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.